L-O-V-E von den Leoniden gehört hier am Freitagmorgen auf Flux FM.
Vor 50 Jahren, am 19. September 1970, wird in Frankfurt am Main im Westend das erste Haus in Deutschland besetzt. Wenig später geht die Bewegung auch in Berlin los. Das Rauchhaus, die Riga 94 und die Liebig 34 stehen bis heute für Revolution, alternative Communities und den Kampf gegen Kapitalismus.
Hanno Hochmuth vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam hat in seiner Doktorarbeit die Berliner Hausbesetzerszene erforscht und in seinem aktuellen Buch, da geht es um die Besetzung der Mainzer Straße in Friedrichshain. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, wie hat denn die Hausbesetzerbewegung in Berlin angefangen? Wo ging es hier los?
Das ging in Kreuzberg los im Jahr 1971. Da ist nämlich das damals leerstehende alte Diakonissenheim Bethanien, was man vielleicht noch kennt, in Kreuzberg, da am Marianenplatz, besetzt worden. Nicht das ganze Haus, aber ein ehemaliges Schwesternwohnheim direkt daneben. Und das bekam dann den Namen Rauchhaus und wurde dann ganz schnell in ganz Berlin und auch in der Bundesrepublik bekannt, weil Tonsteine Scherben, die berühmte Band von Rio Reiser, den Rauchhaus-Song daraus gemacht hat.
Was waren das denn für Menschen, die in den 70ern die Häuser in Berlin besetzt haben und welche Gründe hatten sie dafür?
Die Menschen, die das damals besetzt haben, das waren ganz verschiedene Leute. Viele davon waren so 68er, die eigentlich so ganz große gesellschaftliche Ideale und Utopien noch hatten und die dann dort umsetzen wollten, die auch ein bisschen was für Jugendliche tun sollten. Das war nämlich ein Teil der Jugendzentrumsbewegung auch. Das heißt, diese frühen Besetzungen, die hatten gar nicht in erster Linie die Schaffung von Wohnraum im Mittelpunkt, sondern eigentlich größere politische Motive. Die wollten eigentlich die Gesellschaft verändern.
Wir haben jetzt viel über Kreuzberg gesprochen. Gab es denn Unterschiede zwischen Ost- und West-Berlin?
In West-Berlin waren das sehr viele laute Hausbesetzungen, die waren öffentlich, da hingen Transparente von den Fassaden und so weiter. In Ost-Berlin gab es eher Wohnungsbesetzungen und die konnten nur dann funktionieren, wenn die Leute das ganz still, leise und heimlich gemacht haben. Dann kriegten die sogar oft später einen Mietvertrag. Deswegen sprechen wir in Ost-Berlin auch weniger von Besetzung, sondern eher vom Schwarzwohnen.
Dann ganz praktisch, wie sah denn so ein Leben in so einem besetzten Haus aus und hat sich das unterschieden von dem, wie heute besetzte Häuser bewohnt werden?
Ich glaube, das ist gar nicht so unterschiedlich, weil damals schon wurden immer große Plenumsveranstaltungen stattgefunden, wo dann die Besetzer zusammenkamen und Ewigkeiten diskutierten, was man als nächstes macht. Das heißt, das waren von vornherein auch immer Aktionen, die eigentlich so eine Art Gegenöffentlichkeit schaffen wollten, die auch so eine Gegenkultur bilden sollten, eigentlich auch ein alternatives Leben vom bürgerlichen Leben, so in der Kleinfamilie, in der Wohnung. Das heißt, da wurden Wände durchgebrochen, da wurde ganz alternativ geschlafen. Das heißt, auf dem Boden gab es dann eben Euro-Paletten, auf denen eine Matratze so war. Es ging also nicht nur darum, neue Lebensformen auszuprobieren, sondern es ging auch darum, ganz neue Wohnformen auszuprobieren und ein neues, auch sexuell befreites Zusammenleben.
Damals waren es ja vor allem leerstehende Häuser, die besetzt wurden. Warum hatten die Besitzer da kein Interesse, Leute einziehen zu lassen?
Ja, diese Zeit in den 70er, 80er Jahren darf man nicht mit der heutigen Zeit verwechseln. Das war eine Zeit, wo eigentlich in beiden Hälften von Berlin der Nachkrieg noch überall spürbar war. Da gab es noch ganz viele marode, verfallene Mietskasernen mit Einschusslöchern, die eigentlich abgerissen werden sollten. Das war in Ost- und West-Berlin bis in die 80er Jahre hinein fast Konsens, dass diese 100 Jahre alten Mietskasernen, dass die eigentlich weg sollen und durch neue Häuser ersetzt werden sollten. Aber diese Sanierung zog sich lange hin, dieser Abriss wartete lange und in dieser Zwischenzeit standen die leer und gleichzeitig gab es aber eine große Wohnraumknappheit und die Besetzer machten eigentlich was ganz Nachvollziehbares, die besetzten diese leerstehenden Häuser, damit sie überhaupt an eine Wohnung kamen, weil sie wussten, da gibt es einen haufenweise Leerstand bei gleichzeitiger Wohnraumknappheit.
Jetzt ist das komplett anders. Der Wohnraum in Berlin ist bis aufs Letzte ausgereizt. Investoren kaufen die Stadt auf. Hat das die Hausbesetzerszene verändert oder anders? Kann man heute überhaupt noch von einer Hausbesetzerszene aktuell sprechen?
Ich glaube, es gibt schon noch eine Hausbesetzerszene, aber die Bedingungen sind wirklich komplett verschieden. Wir haben heute in dieser Stadt keinen großen Leerstand mehr. Wir haben weiterhin Wohnraumknappheit und zwar nicht zu knapp, das wird immer mehr. Aber es gibt ganz anders als in den 70er Jahren in Kreuzberg und in den 80er Jahren und 1990 in Ost-Berlin, gibt es nicht einen haufenweise Leerstand. Es gibt nichts, was man großartig noch besetzen kann. Das heißt, wenn wir heute Besetzungen haben, dann sind die oft nur noch ganz kurz. Oder es geht wie in der Liebigstraße, in der Riga Straße eigentlich eher um Hausprojekte, die in den 90er Jahren, eigentlich gleich 1990 in der Regel besetzt worden sind, dort immer noch besetzt sind.
Es gibt ja auch diese positiven Geschichten, wo Häuser irgendwann mal besetzt wurden und die dann inzwischen quasi legalisiert wurden, wo dann eben so Wohnprojekte auf legalem Weg jetzt mit Mietverträgen und etc. wohnen dürfen. Wie viele solcher Erfolgsgeschichten gibt es eigentlich?
Davon gibt es eine ganze Menge und die fangen auch schon in den 80er Jahren an. Die 80er Jahre sind da eine sehr gespaltene Zeit, weil einerseits wird die Berliner Linie eingeführt. Das heißt, dass besetzte Häuser innerhalb von 24 Stunden eigentlich durch die Polizei geräumt werden sollen. Auf der anderen Seite fängt danach aber auch eine neue Zeit mit Verhandlungen an und überhaupt wird auch nicht mehr so viel abgerissen. Das heißt, es gibt schon in den 80er Jahren Verhandlungen und Legalisierungen und darüber spaltet sich auch ein bisschen die Hausbesetzerbewegung, weil es gibt dann die sogenannten Instandbesetzer, die eigentlich den Wohnraum instand setzen wollen durch ihre Besetzung. Die wollen da wohnen und die wollen auch Verträge haben. Und dann gibt es eher die ganz politischen, autonomen Besetzer, die sagen, nee, wir machen hier etwas ganz dezidiert gegen den Staat, gegen die Eigentümer, gegen den Kapitalismus und die wollen nicht verhandeln. Darüber zerbricht ein Stück weit auch die Hausbesetzerbewegung und verliert an Kraft.
Hanno Hochmuth vom Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Am 7. Oktober erscheint sein Buch Traum und Trauma, die Besetzung und Räumung der Mainzer Straße 1990 in Ostberlin. Vielen Dank.
Vielen Dank und Ihnen jetzt auch und allen anderen viel Spaß. Wir hören natürlich Ton, Steine, Scherben mit dem Rauchhaus-Song. Dankeschön.
Tschüss.
Wiedersehen.